Ja, wir sind mitten im fünften Tag. Also er hat begonnen mit dem Rundgang im Schloss, wo sie entdeckt haben. Also ein Rundgang heißt, dass er mit seinem Knaben gegangen ist. Der Knabe, das ist ähnlich wie in der Zauberflöte, da kommen ja die drei Knaben vor. Also da gibt es die drei Damen und die drei Knaben. Da ist es ähnlich, da sind die Jungfrauen und die Knaben. Also die Jungfrauen sind immer das seelische Element, sind auch immer das mehr unterbewusste Element. Also das heißt, das, was nicht durch eigene, ganz bewusste Erkenntniskraft errungen ist, sondern was so einfach als Offenbarung mehr kommt. Also,
da sagt ein modernes Wort, ist ja auch kollektives Gedächtnis.
Ja.
Das ist ein bisschen was anderes.
Ist ein bisschen anders, aber es sind auf jeden Fall mehr die so nur halbbewussten Kräfte zumindest, unterbewusst bis halbbewussten Kräfte, also wo nicht durch die eigene Aktivität die Erkenntnis errungen wird, sondern eben einfach da ist.
Und, aber da zählt nicht dazu, was man mitbringt, sondern das ist, weil wir bringen ja schon
ja, sicher.
Vorigen Geburten viel mit.
Viel mit, richtig, ja.
Und das zählt zu dem Halbbewussten, oder?
Naja, spielt sicher auch eine Rolle, ja, schon auch. Schon auch, natürlich nicht nur, sondern weil es kann auch was Neues kommen, was jetzt aber so halbbewusst aufgenommen wird oder so als Eingebung, so ohne dass man jetzt genau weiß, wieso und woher und warum, aber es ist einmal da.
Die Frauen leben oft in mehr stärker in dieser Atmosphäre des Halbbewussten, ja. Und
Ja, ich meine, es ist sicher nicht ohne Grund, warum man eben für dieses halbbewusst seelische dann das Bild der Frau verwendet. Wobei aber heute natürlich im Grunde jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, zu beiden den Zugang haben kann, sagen wir mal so. Also das ist nicht mehr so scharf, die Trennung. Aber
durch ihre Prägung mehr aufzunehmen und es zu lassen, ja, viel mehr, denke ich, als Männer.
Ja, natürlich. Und man muss denken, die Frauen haben von Haus aus einmal mehr Lebenskräfte, sonst könnten sie ja auch nicht ein Kind hervorbringen. Ich meine, wir Männer geben ja unseren Senf dazu, sozusagen.
Ja.
Aber das ist die eigentlich lebenstragende Kraft, ist das starke Ätherische der Frau.
Aber der Impuls ist genauso wichtig.
Natürlich, aber von der Kraft- und Gestaltungsseite ist also sehr stark diese weiblichen Kräfte. Und um die geht es ja aber hier ganz stark. Darum ist ja eben jetzt am Anfang des fünften Tages auch, dass der Knabe ihn hinführt zum Grab gemacht der Venus. Also sozusagen die Liebeskräfte in der reinsten Form, und zwar in der Form wirklich dieser Reproduktionskräfte. Also nicht gemeint sind damit jetzt die Begierdekräfte vielleicht, die sie damit verbinden und die halt normalerweise ja sehr verflochten sind ineinander. Ja, da geht es vor allem um diese reinen Lebenskräfte, also die stark genug sind, eigentlich einen ganzen Menschen hervorzubringen im Grunde. Natürlich durch die männliche Anregung auch, aber der eigentliche Kraftakt liegt sozusagen in diesen weiblichen, wenn man will, Ätherkräften drinnen, die so stark sind. Und das sind die Kräfte, mit denen der Alchemist arbeitet eigentlich.
Da ist eigentlich kein Gefühl dabei. Also wenn du das rein ätherisch meinst, ja, ist Gefühl in dem Sinn
nicht dabei. In dem Sinn nicht. Es ist Liebe heißt da auch wirklich Hingabe dieser Kräfte, Hingabe, ganz selbstlose Hingabe dieser Kräfte an das, was da entstehen soll. Also Liebe ist nämlich primär Tugend eigentlich des Ätherleibs, nämlich interessanterweise. Also wir verwechseln das dann immer mit Erotik oder, ja, oder ja, Ding, ja. Das ist natürlich der Astralleib ja, dann. Und
das spielt das stark mit Wille zu tun.
Hat stark mit Wille zu tun, ja, ja. Ich meine, das ist dieselbe Kraft, die man bei einem Menschen bezeichnen kann, wenn eine Krankheit zum Beispiel ist, der hat einen starken Lebenswillen. Mhm. Und der geht mhm. das,
ah, ja.
der packt das irgendwo. Das sind, ja, ja. sind die verwandten Kräfte, also das ja. sind dieselben Kräfte eigentlich.
Lebenswille,
ja. Lebenswille und aber das sind Kräfte, die wir gar nicht heute bewusst handhaben können. Sie sind da und wir können es freuen, wenn sie da sind. Und
wenn ich etwas, einen Menschen oder etwas lieben will, ja, dann ist das schon ein Hinrichten.
Sicher, aber also ist klar, man kann das Bewusstsein darauf richten, natürlich auf das Ziel und das, also dem man sich zuwendet, ganz klar, aber die Kräfte selber, die da strömen, die sind viel, viel größer als unser Bewusstsein zurzeit fasst. Also, weil es dann wirkliche Lebenskräfte sind auch. Also, die Liebeskräfte auf der Ebene sind wirkliche Lebenskräfte. Auch also, was ich dem anderen zuwende damit, in Wahrheit. Und um das geht es, also diese Lebenskräfte, die spielen in der Alchemie das die eigentliche Hauptrolle.
Und wenn ich mich dem Christus zuwende, geht es ja auch nicht anders als über Liebe.
Ja, richtig. Richtig.
Und dann ist es wieder dieselbe Kraft,
die ja, ja.
ganze Lebenskraft.
Ja, ja, natürlich. Natürlich. Aber er kann trotzdem immer ein gewisses Bewusstsein, er sucht sie eben ganz bewusst, das zeigt sich an durch das Bild, das er vom Knaben geführt wird. Weil der Knabe oder die Knaben sind eigentlich immer das Bild für die höheren geistigen Kräfte, also sprich namentlich Geist selbst, ist in dem Fall gemeint. Also das eigentliche höhere Selbst sozusagen steckt dahinter. Mhm. Nicht das kleine Ich, sondern das große sozusagen.
Der wird geführt, ne? Das ist eine Führung.
Ja, ja, aber das in Wahrheit sind sowohl also die Jungfrau als der Knabe Teile von ihm selbst. Man könnte sagen, die Jungfrau, das ist eben die unterbewusste Seite, das ist, wenn man so will, die Weisheit des Astralleibs, in dem ja nicht nur die Begierden drin sind, das ist die eine Seite, und die Begierden sind drin, weil halt die luziferische Versuchung auch drin ist. Aber wenn es eine Jungfrau ist, dann sind es eben die reinen astralischen Kräfte, das ist gemeint. Also das heißt, die nicht luziferisch beeinflusst sind und die nicht im Dienst des Egos stehen, sondern die reinen Astralkräfte sind.
Und der Knabe ist ja auch noch jung, ja.
Der Knabe ist
eine männliche Jungfrau.
Genau, so. Genau. Aber der steht halt sozusagen jetzt das Geist selbst im Wesentlichen da.
Als Führung.
Das heißt, das ist das höhere Ich, das unser kleines Ich führt. Also das heißt, unser wirkliches Ich in Wahrheit. Und auf das bezieht sich das in der Zauberflöte zum Beispiel, gibt es ja dann drei Knaben und drei Damen. Also da bei den drei Knaben hat man jetzt alles Geist selbst, Lebensgeist und Geist des Mensch sogar. Da ist jetzt bewusst die Beschränkung einmal aufs Astralische nach unten. Könnte man auch jetzt zum Ätherleib und zum Physischen heruntergehen, dann hätten wir die drei Damen. Und nach oben im Geist selbst, Lebensgeist, Geist des Menschen.
Könnten auch drei Knaben sein.
Ja. Könnten auch dann drei Knaben sein. Aber da ist das, was aktuell sozusagen am wichtigsten ist, auf das ist es beschränkt. Also das heißt, er führt sich durch sein eigenes höheres Selbst dorthin, dass er bewusst also kennenlernt, diese Liebeskräfte der Venus, diese Venuskräfte.
Und er bleibt nicht dort.
Er bleibt nicht dort und sie kommen eh gerade zurecht wieder raus, weil dann der Cupido kommt, der das gar nicht duldet, dass jemand da in das Grabmal, eigentlich schläft sie im Grunde nur. dass jemand dort reingeht. Und das Interessante ist ja, warum ist die Tür überhaupt offen? Die Tür ist offen, weil am Vorabend von dort die Särge geholt wurden für diese enthaupteten Könige und Königinnen. Darum ist das ausnahmsweise offen, man hat das sozusagen vergessen zu verriegeln.
Ja, ja, das stimmt, ja.
Und der
normalerweise ist es nicht offen.
Normalerweise ist es nicht offen, ja, ja. Nein. Also das zeigt aber auch den starken Zusammenhang jetzt dieser Todeskräfte oder des Todesmoments einerseits und der Lebenskräfte.
Ja, ja. Sonst käme es gar nicht dazu.
Sonst käme es gar nicht dazu, ja, genau. Also das war das ganz Wichtige und er schaut also wirklich eben die Venus, aber er berührt sie nicht, das ist wichtig. Also das heißt, berühren würde dann heißen, dann wäre es nicht mehr diese Reinheit da. Es ist schon mehr als genug, dass er sie schaut, sozusagen.
Das ist gar nicht denkbar, sie zu berühren.
Ja, ja, ja.
Das kann man gar nicht nachvollziehen, ja. Schauen schon. Ja.
So ist es. Und dann danach gab es die Versammlung im Hof, wo dann feierlich scheinbar die Enthaupteten bestattet werden, zumindest sind also 6 Särge aufgestellt, aber wir wissen vom Vortag, der Christian Rosenkreuz hat beobachtet, dass die auf die 7 Schiffe verladen wurden, bereits in der Nacht. Und diese Särge sind offensichtlich leer. Und die werden feierlich mit großem Pomp und so bestattet und eben die anderen Alchemisten da, die auserwählt sind, die durchschauen das nicht. Er ist also der Einzige, der das durchschaut, weil er es in der Nacht eben gesehen hat. Also in der Nacht heißt er immer im geistigen Schauen, in Wahrheit. Und es ist so ein bisschen das Erwachen um Mitternacht, das heißt geistig Erwachen im Schlaf eigentlich, das ist gemeint. Äußerlich wird so dargestellt, als hätte er halt nicht schlafen können und hat halt beim Fenster rausgeschaut, was sie dort tut. Aber es ist eine geistige Schau natürlich. Und nachdem also die leeren Särge bestattet sind, geht es dann zu den Schiffen. Also werden alle zu den 7 Schiffen geführt. Dann habe ich das letzte Mal eben diese Formationen gezeigt, oder wie die fallen in einer ganz speziellen Formation. Und nehme ich hinaus auf den See, der sich vom Schloss da vor dem Schloss oder hinter dem Schloss ausbreitet. See hängt zusammen jetzt mit den ätherischen Kräften, in dem Fall, ich meine, Wasser hängt immer entweder mit den ätherischen, kann aber auch so das Fließende mit dem astralischen zusammenhängen. In dem Fall sind es mehr die Ätherkräfte, einmal zumindest solange der See ruhig ist. Also der ruhige See, die ruhige Oberfläche des Sees ist eigentlich immer das Ätherische. Wenn es dann vom Wind gepeitscht wird und Wellengang ist, dann ist das Astralische. Und das ist sozusagen, wenn das Luftelement hineinfährt und das Wasser aufschäumt und so, dann ist das Astralische drin.
Schaut auch ganz anders aus.
Ja,
Fläche,
genau.
Wirkt die Fläche eigentlich.
Genau. Und bei den Griechen zum Beispiel war das ja auch so ein Bild eben für den Einweihungszustand, also die Seele muss in sich die Meeresstille herstellen. Das heißt, das muss ganz ruhig sein, das heißt, ich brauche ein ätherisches, das nicht vom wilden Astralischen irgendwo durcheinander gebracht wird, weil sonst entstehen nur irgendwelche wirren Bilder, sondern es muss ein reiner Spiegel sein können, letztlich der kosmischen Ätherkräfte. Es muss der Spiegel werden, dann können sich alle Sterne spiegeln drin, dann kann sich auch die große kosmische Astralwelt drinnen spiegeln, eben die Sternenwelt drinnen spiegeln, das ist das Bild halt dafür. Dann kriege ich was anderes mit, als wenn ich nur die eigenen Begierden, die das aufpeitschen, mitkriegt.
Der Tag, die Sonne, ein Aufgang, Sonnenaufgang auf einer
Kerze,
ist was anderes als wenn das eben kein Spiegel ist.
Ja, richtig, ja, ja. Ja, ja. Also das ist ein ganz treffendes Bild. Und von dem See geht es jetzt, das ist so der erste Bereich halt einmal dieser Ätherwelt, und dann geht es durch eine Enge durch und dort weitet sich dann hinaus zum großen Meer. Also jetzt geht es noch weiter hinaus in diese ätherische Welt, in die ganz große, den ganz großen Bereich. Und da werden sie aber schon erwartet, die Schiffe von den Meerjungfrauen, von den mit dem Sirenengesang, den man sozusagen aushalten muss überhaupt einmal. Da kennen wir ja beim Odysseus die Geschichte, also dass er sich ja den Mast binden hat lassen, weil jeder verrückt wird eigentlich, der diesen Sirenengesang hört. Der ja eigentlich ein lieblicher Gesang ist, aber unser Bewusstsein schafft es normalerweise eben halt nicht, mit dem fertig zu werden, weil das ein unheimlicher Reichtum ist. Weil da fängt die ganze Weisheit, die in diesen Lebenskräften drinnen ist, die so weise ist, dass sie meinen ganzen Körper bauen kann, die fängt zu klingen an im Grunde. Die beginnt sich auszusprechen, die beginnt zu ertönen. Also die Klanggitterkräfte, namentlich die damit verbunden sind. Also das ist so, weiß ich nicht, unsere irdische Musik ist ein winziges Abbild davon. Also das ist eine so komplexe Symphonie sozusagen, die uns völlig verwirrt. Normalerweise, weil das Bewusstsein hält es nicht aus. Es ist viel zu eng noch.
Mit dem Kopf ist es für mich nicht vorstellbar. Ja.
Ich meine, man müsste sich vorstellen, eine Partitur mit, weiß ich nicht, tausenden Instrumenten, tausenden Stimmen, die alle aber so durchkomponiert sind, dass das alles in Harmonie zueinander steht, dass das zusammenklingt.
Mhm. Naja, so ein Symphonieorchester ist schon was.
Ja, ja, genau. Und jetzt stellt er das so gesteigert vor, also aufs, weiß ich nicht, hundertfache, tausendfache, und in Tonfrequenzbereiche sozusagen, die wir normal gar nicht hören würden, also wo die ganzen kosmischen Harmonien eigentlich erklingen drinnen. Und wenn ich allein nehme, was für Harmonien, für Rhythmen, für Zusammenstimmen der Rhythmen zum Beispiel nur unser ganzes Planetensystem ausmachen. Mit den ganzen Monden, die drinnen sind, mit den von mir aus Asteroiden, mit den Kometen, die drinnen, mit dem allen, was dazugehört. Das ist ein riesiges, klingendes Ding eigentlich. Wir hören es halt nicht mit den äußeren Ohren, aber es sind Rhythmen, die zusammenstimmen in einer gewissen Weise. Und noch dazu so genial zusammenstimmen, dass es sich gerade einmal einzeln nicht mathematisch exakt ausgeht, sondern immer ein bisschen daneben ist. Das gibt dem Ganzen die Lebendigkeit.
Ich habe gerade überlegt, hat schon jemand zwei Symphonieorchester zusammenspielen lassen? Das wäre eine Idee.
Ja.
Muss erst auch einer komponieren.
Richtig, ja. Ja.
Aber in der heutigen Zeit durchaus denkbar, dass man so eine Idee umsetzt.
Ja, ja, natürlich.
Wenn wir jetzt auf diese Idee kommen, kommt der andere auch drauf. Der Beruf.
Ja, natürlich. Natürlich. Und nur bei diesen kosmischen Rhythmen halt weiter liegen die gestaltenden Kräfte drinnen, die das ganze Leben auf der Erde hervorbringen in Wahrheit. Die sind ein Abbild eigentlich dieser Kräfte. Also das ist das, was dahinter steckt im Grunde. Diese rhythmischen Prozesse, die sich abbilden dann bis ins Stoffliche hinein und diese Rhythmen im stofflichen Prozess, da fängt das Leben an eigentlich. Also in dem Moment, weil das genau ist der Unterschied zwischen einem normalen chemischen Prozess und den biochemischen Prozessen. Die biochemischen Prozesse sind alle Kreisprozesse. Das heißt, Rhythmus. Mhm. Es wiederholt sich immer wieder. Mhm. Und das hat einen bestimmten Zeitrhythmus, der drinnen ist, aber der halt auch leise Schwankungen hat, dadurch ist ein lebendiger Rhythmus. Es ist nicht wie ein mechanisches Radl, das sich dreht, sondern aber es sind immer wieder Prozesse, die in sich zurücklaufen. Mhm. Ja, sonst habe ich halt Stoff A, dann wird es da aus B, C, D und dann ist irgendwann das Endprodukt da. Aber im Lebendigen kommt es wieder an den Anfang zurück.
Ich überlege gerade, bei der Homöopathie wird geschüttelt. Ist auch ein rhythmischer Prozess.
Ja.
Aber auch man kann ihn auch mechanisch definieren.
Ja, ist aber natürlich von der Wirkung durchaus ein Unterschied. Ob es durch eine Schüttelmaschine gemacht wird oder ob es ein Mensch macht, der eben nicht diese hundertprozentig exakten Rhythmen hat, sondern ein lebendiger Rhythmus, der, also zum Beispiel sehr wichtig, die lemniskatische Bewegung wird oft gemacht beim Schütteln für die Homöopathie. Zumindest wenn es wirklich beste Qualität sein soll. Also, dann machen es gerade diese feinen Unterschiede aus. Also da musst du einerseits ein totales Gespür für den Rhythmus, kann nicht einmal so und einmal so, sondern es muss schon, es hat ein gewisses Zeitmaß, aber natürlich schwankt es mit jeder Wiederholung ein bisschen. Weil wir Menschen sind halt nicht so exakt. Und da lebt das ganze Höhere drinnen nämlich. Gerade in diesen feinen Unterschieden, das macht es aus. Wenn ich das immer mechanisch wiederhole, nur ist es tot im Grunde. Dann würde es nicht leben.
Das macht wahrscheinlich einen guten Barkeeper auch aus.
Ja.
Drängt so schüttelt. Ja.
Sicher. Ja.
Menschen nehmen es zwar nicht bewusst wahr, aber unbewusst und sagen, ja, das hat mir jetzt geschmeckt. Vielleicht. Aufgrund des Wissens
auch. Ja, sicher auch. Aber es ist auch wirklich bis in die Struktur hinein, weil es sind ja nicht nur jetzt die chemischen Prozesse, die eine Rolle spielen, es entstehen ja in der Flüssigkeit, also hauptsächlich ist es ja Wasser, Wasser ist der Hauptträger des Lebens eigentlich, entstehen ja in Wahrheit Strukturen drinnen, auch im flüssigen Wasser. Die sind an sich unheimlich flüchtig, aber sie werden stabilisiert. Und zwar gibt es also gewisse hierarchische Ebenen. Also wenn ich zum Beispiel das Wasserglasl nehme, die Oberfläche, also in dem Fall ist es das Gefäß, das ist die höchste hierarchische Ebene. Und die stabilisiert bis hinunter, bis zu den punktförmigen Zentren, stabilisiert es die Muster, die sie zwar immer wieder auflösen, aber wieder neu regenerieren. In ähnlicher Form. Aha. Und die Muster, die da drinnen sind, hängen aber sehr stark davon ab, was ich jetzt als Urtinktur da dazugegeben habe. Also irgendein Pflanzensaft oder eine mineralische Lösung.
Die Wasseroberfläche dürfen auch nicht vergessen.
Ja, spielt auch eine Rolle. Ja, die ganzen Oberflächen. Ja. Also im Idealfall wäre es ein Wassertropfen zum Beispiel. Das ist so ein Tautropfen oder was. Ja. Da ist die Oberfläche dieses Tropfens, ist das, das stabilisiert die Muster, die dieser Tropfen aufnimmt.
Mhm. Und gibt es in der Chemie Gefäße, ist es also bewusst, dass man verschiedene Gefäßformen hat in der Chemie, um etwas zu erreichen?
Also bewusst ist jetzt, es ist den Chemikern im Allgemeinen nicht bewusst, was das alles bewirkt. Ich meine, meistens sind es sehr praktische Gründe. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Erlenmeyer-Kolben, die sind so dreieckförmig, also schon rund gebaut, aber so konisch halt gebaut wie ein Kegel mit einer ganz schmalen Öffnung. Da habe ich zum Beispiel den Vorteil, dass nur diese ganz schmale Öffnung oben ist, dass also nicht viel heraus kann. Oder ich habe dann welche mit einem langen Hals, da kann das kondensieren und wieder zurückerinnern und solche Sachen. Und die runde Form ist natürlich die üblichste, die allgemeine.
Die Pipette auch, ne? Die Bette.
Ja.
Ja. Gerade drauf. Ja.
Ja.
Und da runder Rand oben.
Ja, 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 genau. Aber das ist in der Chemie halt mehr als äußerlichen, praktischen Gründen. Aber natürlich hat das auch einen Einfluss auf solche Dinge. Also zum Beispiel für das homöopathische Schütteln oder so ist das schon entscheidender, was das für ein Gefäß ist. Spielt schon auch eine Rolle.
Was nimmt man da, weißt du?
Meines Wissens eher Runde.
Runde.
Ja. Also die Kugeloberfläche, weil das ist eigentlich der Kosmos.
Ja.
Das ist dem am besten angepasst.
Ja.
Weil alles, was sozusagen Ecken oder Brüche von dieser runden Form sind, bringt jetzt da eine sehr irdische Gestaltungskraft hinein, von dem irdischen Gefäß halt einfach irgendwo. Und das bricht eher diese Strukturen drinnen, als dass es sich stabilisiert. Weil das ist eine Stelle, wo das zusammenstoßt sozusagen, das ist eher ein Störfaktor dann. Also der Idealfall ist eigentlich die Runde. Und, oder birnenförmig zumindest, oder so in der Art. Also das geht auch gut. Aber nichts, wo scharfe Übergänge sind, das ist nicht so gut.
Und bewusst ist es nicht, vielleicht einigen Chemikern, aber...
Nein, vor allem, ich meine, mit diesen Mustern, die sich da im Bilden beschäftigen, sind die Chemiker praktisch überhaupt nicht. Das sind Ausnahmen. Ich meine, wie ich Chemie studiert habe, habe ich einen Professor Gutmann, der hat sich intensiv mit dem beschäftigt und hat eben den Nachweis auch erbracht, der bis heute, was habe ich heute wieder gelesen in der Zeitung, weil Artikel ist, es gab also auf der medizinischen Uni in Wien, gab es auch eine Vorlesung über Homöopathie.
Ja, haben sie auf, den haben sie.
Genau.
Wahnsinn.
Genau. Also es ist, und haben wirklich die Kutzpe zu sagen, es gibt keine wissenschaftlichen Studien dazu.
Nein.
Es gibt seit langem welche. Ich meine, es... Natürlich lässt sich immer irgendein Grund finden, warum man es ausschließt, das ist schon klar.
Ja, aber man, es ist für mich auch ein Zeichen, wie weit wir sind.
Ja, eh. Und
wie weit wir
hinunterschwimmen. Ja. Aber das habe ich selber damals noch während der Studienzeit, habe ich auch Zeit bei dem gearbeitet, ein bisschen. Man kann das nachweisen, also wenn du so Wasser homöopathisch durch diese rhythmische Verdünnung, bis zu dem Zeitpunkt, wo stofflich praktisch nichts mehr von der Ursubstanz drinnen ist, also rein chemische Analyse würde jetzt nur mehr zeigen, aha, reines Wasser, Punkt. Aber trotzdem, wenn du das spektroskopisch untersuchst, merkst du, dass Änderungen drinnen sind. Die Schwingungsmuster, das, nämlich also im Infrarotspektrum, ist das Infrarotspektrum, also Infrarot ist so im Wärmebereich, das hängt sehr stark mit den Molekularschwingungen zusammen. Und die hängen aber jetzt zusammen, welche Muster da sind, weil es sind eben nicht freie Wassermoleküle, sondern sie sind zu Mustern geordnet. Und dadurch verändern sich die Schwingungsfrequenzen dieser Moleküle. Und diese Verschiebung kann man messen. Die kann man ganz deutlich melden. Man kann natürlich daraus jetzt nicht sagen, was das bewirkt oder nicht bewirkt, aber man kann jedenfalls, keiner kann behaupten, dass da nicht eine Änderung gegenüber dem sozusagen unbehandelten Wasser ist. Das ist also völlig unwissenschaftlich in Wahrheit. Die Studien gibt es.
Ja, dieser japanische Professor.
Der Emoto, genau.
Der hat ja mit der Gefriermethode auch dieses.
Ja, klar, das ist das genauso. Das ist einfach auf dünne Schichten lässt das kristallisieren und. Und dann ändern sich die Formen und das ist ganz deutlich. Hat man ja auch in der Anthroposophie, also in der anthroposophischen Medizin und Pharmazie, diese verschiedenen Methoden, also Steigbildmethode oder Kupferchloridkristallisation, da wird das auch ausgenutzt. Also Steigbildmethode heißt, man lässt den Pflanzensaft oder was immer das ist, hochsteigen in ein Filterpapier und es ist ein bisschen versetzt mit Silbernitrat, also ein Silbersalz. Dadurch ist es wie bei einer Fotografie, dass das ein Bild erzeugt, weil wenn nur die Flüssigkeit hochsteigt, siehst du nichts. Aber so bildet sich wirklich elementares Silber und es entsteht so eine Schwarz-Weiß-Fotografie sozusagen der Muster und die sind ganz deutlich unterschiedlich, wenn das eben nur reines Wasser ist oder
ja, bei der Gefriermethode, das hat dieser Professor Emoto, festgestellt, je schöner die Formen sind, desto klarer und reiner ist das Wasser.
Ja.
Je reiner das Wasser ist, desto schöner sind die Formen.
Vielfältiger auch. Es ist, selbst so Dinge wie, wenn es das durch lange, gerade Rohrleitungen schickst oder ob es das schwingen kann, das Wasser macht schon einen Unterschied.
Ja.
Ganz deutlich. Selbst wenn du eine Rohre hast, die spiralförmige Rohre, ist schon besser. Es ist schon besser, als wenn das einfach ein langes Rohr ist. Das zeigt sich in den Bildern deutlich und das ist reproduzierbar.
Ja. Und es gibt ja schon genug Aufbereitungsanlagen im privaten und auch im Gastgewerbe, wo es durch Kristalle oder durch Sandfilter durchgeht und rauf und runter und da wird das Wasser auch besser sein.
Ja, sicher.
Je mehr ich mich damit, je mehr Energie, menschliche Energie
einstecke,
desto die kommt in irgendeiner Form heraus.
Ja. Nein, ich meine, da sind wir eh in dem Bereich, mit dem wir uns da jetzt beschäftigen irgendwo, weil das spielt sich natürlich, also diese ganzen Musterbildungen beruhen ja eben auf diesen inneren Rhythmen irgendwo letztlich. Weil in Wahrheit sind das Schwingungen, die im Einklang sind und sozusagen jetzt im Bild gesehen stehende Wellen erzeugen oder sie löschen sie aus, wenn das ein Chaos ist, dann ist es eben kein stabiles Bild. Dann sind es halt wild durcheinander gehende Wellen.
Geht ja die Behandlung unserer oder die Metamet der Lebenskräfte der Menschheit, geht in diese Richtung, dass er sie aufheben.
Ja.
Das eben durch chaotische Zustände im Großen und im Kleinen nehmen sich dann diese Lebenskräfte auf und
Ja.
Und das wird dadurch die Entwicklung eigentlich, wenn einmal mehr Kinder können wir dann produzieren, gar nichts mehr.
Ja. Naja, es ist im Moment ein starker Ansturm gegen die Lebenskräfte. Also das heißt, es ist
eigentlich ist es das, worum es geht im Moment, denke ich.
Ja. Naja, das ist das Arimanische. Das versucht also diese Ätherkräfte zumindest hineinzuzwingen in ganz mathematische, exakte Schwingungen. Und der Witz eben der Ätherkräfte ist, dass das eben gerade nicht hundertprozentig exakt ist, dass das immer ein bisschen die Schwankungen hat und das Planetensystem macht uns das im Großen vor.
Ja, ja.
Da geht es also auch gerade nicht aus.
Ja.
Das ist gerade das, was. Und weiß man aber eh schon lang, spätestens seit Laplace, der französische Astronom, also aus dem 19., auch 19. Jahrhundert eigentlich, frühes 19. Jahrhundert, war kurzzeitig sogar irgendein Minister beim Napoleon, allerdings, ich glaube, nicht für 2 Wochen, weil sie als Minister so unfähig erwiesen hat, dass er dann irgendeinen guten Posten gekriegt hat, aber wo er keinen Schaden mehr anrichten kann.
Der Napoleon wusste, dass er ein guter Mann ist. Ne?
Ja. Ja, ich meine, er war ein ausgezeichneter Mathematiker und Astronom natürlich, also Mathematiker vor allem.
Für die Verpflegung wird er gereicht haben zum
Ausrechnen. Ja, das hat er gut gemacht. Aber schon der hat das festgestellt, also dass eben gerade, dass es diese kleinen Ungenauigkeiten gibt, das gibt dem Planetensystem die Stabilität.
Ja. Die Menschen haben ja diesen Trieb auch zur Ungenauigkeit. Ich sage jetzt einmal Trieb, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Aber sie spüren ja, wenn man sie in so ein Muster hineinzwingt, in den modernen
Filmen,
da wo alles genau geregelt ist, was wer mit wem zu kommunizieren hat und die
Formen
und die grundsätzlich die Begriffe werden da schon vorgeschrieben.
Ja.
Die Menschen spüren das schon, aber sie wissen nicht, was es ist, was ihnen fehlt.
Ja, das ist richtig. Ja, ja, ich meine, es hat halt immer zwei Seiten, weil es hat natürlich auch wieder die angenehme Seite, es ist relativ bequem, weil es ist alles sehr leicht kalkulierbar, man braucht nicht viel überlegen, man weiß, aha, jetzt kommt ABCD da und so weiter. Also es geht nach Schema. Und es gibt halt genug Leute, die das schätzen bis zu einem gewissen Grad. Natürlich nicht, wenn dann zu viel Druck drauf kommt. Aber weil wenn du selber jetzt was einfallen lassen musst, wie tue ich denn? Ja. Das, weil gerade Fantasie auch lebt eigentlich in Wahrheit aus diesen Rhythmen, aber die müssen halt beweglich sein.
Aber die hält man sich dann als wie soll man die nennen, als Ausnahmeerscheinungen, ja, zwei, drei, vier.
Ja, genau, ja.
Mit wirren Haaren und mit wirren Blick, das sind dann die für die Kreativität zuständig.
Ja, also genau. Das System würde sowieso sofort zusammenbrechen, wenn es nur diese starren Rhythmen gäbe. Also diesen starren Takt eigentlich, müsste man sagen, dann wirklich wie ein Metronom. Tag, immer exakt das gleiche Maß. Ich meine, der hat natürlich auch seine Berechtigung, ist schon klar, aber ohne diesen kreativen Einschlag wird nichts rauskommen. Ja. Also dann,
aber man will es verhindern.
Also ja.
Grundsätzlich.
Naja, sicher, weil dieser starre Takt, der ist leicht steuerbar.
Ja.
Wenn das sozusagen unvorhersehbar ist, dann wird es schwierig. Ich meine, dabei sind schon in Wahrheit die einfachsten mechanischen Systeme unvorhersehbar. Obwohl man genau die Bewegungsgesetze kennt, aber man kann ja nicht einmal das Dreikörperproblem lösen, exakt. Im Allgemeinen. Also Dreikörperproblem heißt zum Beispiel in der Astronomie, weiß ich nicht, Sonne, Erde, Mond. Das System, also das sind drei Körper. Mhm. Von den anderen Planeten rede ich gar nicht.
Ja.
Das System ist nicht exakt berechenbar.
Naja, gut, da kann man sagen, das ist so groß und ja.
Ja, gilt aber auch im Kleinen. Also, wenn es kleine Kugeln sind, war es genau dasselbe.
Mir ist eher ein Automotor eingefallen, ja, der ja auch ein Wunderwerk
ist. Ja.
Bin ich überzeugt. Der läuft auch nicht so ganz genau. Sonst
naja, eh nicht. Nein, darum hundertprozentig kannst du auch nicht vorhersehen, wann er hin wird oder wann er ein Problem hat. Das ist eh klar. Das geht nicht. Und also diese Lebenskräfte, um die es da geht, die haben jedenfalls nicht diese Vorherberechenbarkeit. Obwohl sie einerseits, also der Klangäther, der ja für diese Rhythmen zuständig ist, ja eigentlich auch der mathematische Äther ist. Aber nur das übersteigt also unsere Möglichkeiten.
Du meinst jetzt Berechnungen?
Also es zu berechnen, es zu berechnen, es wirklich zu berechnen. Ich meine, die Natur berechnet in dem Sinn eben auch nicht, sondern sie tut. Wie soll ich sagen, sie tut, der Rhythmus entwickelt sich und die rechnet nicht vorher aus, wie es sein wird, sondern sie tut es einfach. Und dass wir es berechnen wollen, hat ja den Sinn sozusagen, wir vorher wissen, was später passiert. Also wir koppeln das eigentlich ab. Und der Berechnungsvorgang, der ist ja im Prinzip sozusagen, schafft noch keine Realität, das ist sozusagen ein Papier. Und eben mit dem Mittel geht es nicht, sondern das geht nur, wenn es in der Realität passiert. Dann entfaltet sich dieser Rhythmus lebendig, aber eben nicht vorherberechenbar. Und trotzdem wäre jeder Moment dann durch eine Zahl zu beschreiben.
Ja, sicher.
Aber ich kann es nicht vorherberechnen, sondern es wird passieren und wenn ich das Ganze normal starten tät, wird es wieder ein bisschen anders sein. Also mit dem beschäftigt sich ja heute viel, oder eh schon längere Zeit, die sogenannte Chaosforschung. Naja, man nennt es das sogenannte deterministische Chaos. Also es sind alles eigentlich völlig exakte Naturgesetze, die das steuern. Nur sie sind so empfindlich auf die Anfangsbedingungen, dass wenn also, weiß ich nicht, in der 100. Stelle hinterm Komma eine Änderung ist, dann ist innerhalb kürzerer oder längerer Zeit das Ergebnis ein völlig anderes, als es vorher war. Ja. Und der Unterschied ist so groß wie der ganze Messwert selber. Und da man nicht so exakt messen kann, kannst du nie sagen, genau was rauskommen wird. Weil, auch wenn ich es mit den Präzisionsinstrumenten messe, es reicht nicht aus, es ist nur eine Kommastelle, die es ausmacht. Es gibt immer noch eine weitere sozusagen. Und langfristig ist es daher nicht vorhersehbar.
Das hat aber der Aristoteles auch schon gewusst, er hat gesagt, ein kleiner Fehler am Anfang, wirkt sich unvorhersehbar groß dann aus.
Ja.
Das ist dasselbe.
Ja, im Prinzip ja. Nein, es ist eh nicht jetzt so eine neue Weisheit in Wahrheit. Nur, dass man es halt heute mathematisch versucht zu fassen und dass man viele Gesetzmäßigkeiten entdeckt, weil es gibt dann sehr interessante Phänomene wie sogenannte Attraktoren. Also das heißt, im Prinzip würde sich das immer willkürlicher verhalten, man kann immer weniger vorhersehen, aber dann gibt es halt abhängig von der mathematischen Gleichung, die dafür zuständig ist, gibt es bestimmte Bereiche, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sich dorthin dann die Werte dort sammeln.
Ja, ja.
Oder wenn ich mich von dem Weg bewege, gibt es dann wieder einen nächsten Punkt, der das anzieht, sozusagen geradezu und dazwischen eher kaum.
Ja.
Und so kann man dann schon gewisse Abschätzungen zumindest machen. Also wo das hinkippen wird.
Ja, Attraktoren.
Also Attraktor heißt das, er zieht das an.
Er erinnert mich an attraktive Frauen.
Ja, genau. Genau.
Ohne dass man es abschätzen kann.
Genau, damit wir wieder bei der Venus wären.
Entschuldige.
Na, passt. Hat uns wieder an die Venus gemahnt. Ja, aber der Ausgangspunkt waren jetzt diese Rhythmen, diese Gesänge der Sirenen sozusagen. Also das ist diese kosmische Symphonie eigentlich, die unser Bewusstsein überfordert und uns in völlige Verwirrung bringt, wenn man es erlebt. Zumindest, wenn man nicht entsprechend genug geistig geschult ist. Also je besser man geschult ist, desto mehr davon kann man aufnehmen. Also das hängt mit dem Sirenengesang zusammen sozusagen. Und da steckt eben diese lebendige Weisheit dahinter. Also diese Weisheit, die wirklich durch die Rhythmen die Natur formt und baut. Naja, also dieses Abenteuer mit den Meerjungfrauen und so weiter, mit den Sirenen, das bestehen sie auch. Und sie fahren dann weiter aufs Meer hinaus, etliche Stunden, bis dann endlich diese Insel mit dem Turm Olympia, der olympische Turm. Der Name ist auch nicht zufällig gewählt, nicht weil der Olymp war der Sitz der Götter bei den Griechen, also nach dem ist es genannt, also dieser Turm muss was mit hohen geistigen Kräften zu tun haben. Und diese Insel ist viereckig, ist immer interessant, also ist offensichtlich künstlich angelegt oder so, sie ist viereckig und sie ist von einer ganz, ganz starken Mauer umgeben. Also die Mauer ist so dick, wie sagt ich glaube 260 Schritte, das ist schon ganz schön.
Eine uneinnehmbare Mauer.
Eine uneinnehmbare Mauer. Und man sieht aber auch schon den Turm hochragen. Allerdings ist innerhalb dieser Mauer, von der die Insel umgeben ist, gibt es also zunächst einmal alle möglichen Gärten und dann gibt es noch einmal eine Mauer, die den Turm umgibt. Also der ist sozusagen doppelt geschützt. Und der Turm sieht so aus, als wäre aus 7 runden Türmen zusammengebaut, die aber so ineinander gehen. Also der mittlere ist ist ein Mittelturm von sieben Türmchen, sieben Türmen umgeben, der mittlere ist der höchste. Und es zeigt sich aber innen, bildet es eine Einheit. Es ist nicht wirklich aneinander gebaut, es schaut nur von außen so aus, aber innen ist es ein Gebäude.
Aber es ist ein Siebeneck. Wenn
man es jetzt es ist ein Sechseck, weil der mittlere, der höhere, der bildet die Achse sozusagen.
Das ist sehr regelmäßig.
Es ist sehr regelmäßig und der mittlere ist dann etwas höher als die äußeren. Aber innerlich, wie gesagt, ist das alles verbunden miteinander. Also die 7 Zahl ist da immer wichtig, das ist auch immer der Hinweis auf die Ätherkräfte.
Also das Viereck und das Sechseck.
Ja, natürlich.
Das passt
auch. Ja, sicher, also weil das Viereck steht immer für das Physische in Wahrheit. Und das Sechseck steht für das Astralische. Also der Sechsstern ist das Astralische.
Das Ätherische?
Das beim Ätherischen ist es so, es ist einerseits der 5-Stern, andererseits die 7-Zahl, die wesentlich ist. Also die eigentlichen hohen Ätherkräfte, da ist immer die 7-Zahl. Also die eigentliche Zahl des Ätherischen ist die 7.
Die haben wir aber jetzt in den 7 Türmen auch.
Aber es ist eben dadurch, dass der eine Zentral Turm ist und von 6 umgeben, ist aber das Astralische auch irgendwo dabei und das Ganze vom Physischen auch umgeben. Durch die Mauer, durch die viereckige Mauer. Also sie werden jetzt dort, sie landen also bei der Insel oder kommen zumindest einmal näher und ein kleines Schifflein kommt ihnen entgegen, ein kleines vergoldetes Schifflein, das holt sie also ab und dann landen also alle Schiffe dort und sie gehen an Land, eben durch die Mauer durch, da ist offensichtlich irgendwo ein Durchgang natürlich, also diese 260 Schritt müssen sie durchgehen, dann kommen sie einmal zu den Gärten und sie werden jetzt ein bisschen herumgeführt und auch ein bisschen abgelenkt, weil es müssen ja die Särge aus den Schiffen geholt werden und in den Turm geschafft werden, weil dort soll sich das alchemistische Werk abspielen. Also das ist der eigentlich alchemistische Turm. Und daher werden sie jetzt ein bisschen herumgeführt, da auf der Mauer und im Garten herum. Nur der Christian Rosenkreuz kriegt es aber auch mit, dass die Särge aus den Schiffen geholt und in den Turm geschafft werden. Und dann werden sie in den Turm geführt und zwar gehen sie da hinunter, also Treppen hinunter, also der Turm geht sogar in die Erde hinein. Das ist schon wieder wichtig, also gerade für das Alchemistische, das hatten wir ja schon ganz am Anfang, am ersten Tag, wo kurz angedeutet wurde, seine Wohnstadt, also wo er lebt, der Christian Rosenkreuz, ist in den Berg hineingebaut. Also eigentlich in die Erde hineingebaut. Also es geht hier immer auch darum, das alchemistische Werk beginnt mit dem Gang in die Erde. Und da muss die Läuterung einmal erfolgen bei diesem Gang in die Erde. Das ist so ein bisschen die Tante-Geschichte, wenn man will, auch.
Eine Pyramideneinweihung, auch.
Auch, ja.
Pyramiden, glaube ich, gehen ja auch in die Erde rein, oder? Täuschen wir da?
Naja, die Grabkammern sind nicht unterirdisch. Also, ich meine, sie sinken vielleicht ein bisschen, aber. Aber ich meine, die Pyramide selber ist so eine Art aufgestülpte Erde, wenn man will. Also es hat schon den Charakter des Erdinneren irgendwo.
Kommt da das Bild, dass sie auch gleichzeitig hineinragt in die Erde?
Ja.
Das Pyramidenförmige geht auch hinein. Jetzt nicht physisch.
Ja, genau.
Von der Struktur irgendwie.
Ja, und das ist jedenfalls Also ein totales ins Innere hineingehen, also wenn es dort in die Einweihungskammer oder in die Grabkammer halt dorthin gehst, ist es so, als würdest du in die Erde hineingehen. Das ist auch ganz, ganz wichtig dabei. Und es gibt also dort auch einen Turmwächter, den Wächter des Turmes. Also das ist ein alter Mann und der hat natürlich etliche Begleiter auch, also von denen werden sie freundlich empfangen, und die führen sie eben auch hinunter, jetzt die Treppen hinunter ins Innere des Turmes. Und der Raum, in den sie jetzt kommen, das ist eben bereits das alchemistische Laboratorium oder zumindest ein alchemistisches Laboratorium. Man wird sehen, dass dann auf den verschiedenen Ebenen natürlich Aufgaben zu erfüllen sind. Aber jetzt, da unten müssen sie also allerlei Kräuter, Mineralien und so weiter zerstoßen, zerreiben, auflösen, diese Lösungen in Fläschchen füllen. Also sie sind die ganze Zeit beschäftigt. Wie sie jetzt heute Arbeit angesagt. Und in der Zwischenzeit, also das hat eben der Christian Rosenkranz ja mitbekommen, dass die Särge auch in den Turm geschafft wurden, und später erfährt er dann, dass in einem Nachbarraum irgendwo die Jungfrauen die Leichname gewaschen haben, die da in den Särgen drinnen sind. Also die müssen auch eine Reinigung durchmachen, aber die Jungfrauen machen. Das ist also interessant, die nicht einmal der Christian Rosenkreuz ist da dabei. Also das sind jetzt Prozesse, die wieder durch diese weiblichen unterbewussten oder zumindest fast unterbewussten Kräfte erledigt werden müssen, die also vom Geist selbst aus noch nicht bewältigbar sind. Und das ist auch wichtig, ich meine, in den Mysteriendramen haben wir es ja auch, da haben wir ja auch einige Figuren dabei, die mehr mit diesen unterbewussten Naturkräften arbeiten, also die Baldes zum Beispiel, und natürlich auch die Theodora und die andere Maria, also die grüne Schlange sozusagen, die Schlange, die arbeitet ja auch ganz starkes Naturwesen. Und ohne diese Kräfte geht es nicht. Das sieht man ja bei der Szene im Tempel, also im fünften Bild, wo der Benediktus alle versammelt, wo dann eben der Felix Balde und die andere Maria dazukommt. Und wie der neue Weg eigentlich erst beginnen kann, wenn sie das Neue mit diesen alten Kräften vereinigt. Weil die neuen Kräfte eigentlich gar nicht fähig sind, noch das zu bringen, was immer Balde zum Beispiel, Felix Balde oder die andere Maria dazu bringt. Das sind naturhafte Kräfte, die noch nicht erreichbar sind mit der vollbewussten Einweihung.
Ja, man kann immer nur dort anschließen, wo am Jetztpunkt.
So ja, genau.
Dem, was vorhanden ist. Woanders kann man
nicht anschließen. Nein, woanders kann man nicht anschließen. Also das muss zusammenkommen. Das ist ganz wichtig. Also dieses Anschließen an die Naturkräfte. Und daher diese Reinigung der Leichname, die ist offensichtlich durch die bewussten Kräfte nicht möglich. Also da müssen noch Dinge bereinigt werden, wo wir noch nicht stark genug sind, das hinzukriegen. Oder auch diese Eingeweihten da nicht stark genug sind, das hinzukriegen. Naja, und jedenfalls ist ist es so, dass die da den ganzen Tag beschäftigt sind und sie bekommen auch dann nur ein relativ karges Abendessen, also mit den Galaessen, die es bis jetzt immer gab, ist aus, das ist vorbei. Jetzt kriegen sie Suppe und ein Lackerl Wein zu trinken und als Schlafmöglichkeit kriegen sie eine Decke, die sie auf den Boden legen, dort müssen sie schlafen. Also es ist sehr, sehr karg, sehr asketisch jetzt, geht es dazu. Und der Christian Rosenkreuz kann schon wieder mal nicht schlafen. Also das heißt, er ist wieder wach in der Nacht, also er hat wieder ein geistiges Erlebnis. Er geht aus dem Turm heraus, geht halt in den Garten dort spazieren, steigt auch auf die Mauer hinauf, also da führt auch eine Treppe hinauf und er schaut sich den Himmel an, es ist eine klare Mondnacht und er sieht dann, dass eine ganz besondere Planetenkonstellation herrscht. Es wird nicht beschrieben, welche, aber es herrscht eine ganz besondere Konstellation, die nicht so schnell wiederkommen wird. Und das ist auch sehr charakteristisch für dieses alchemistische Werk. Gewisse Verrichtungen gehen nur, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Und der richtige Zeitpunkt heißt eigentlich immer, dass auch eine Abstimmung da sein muss zwischen in mir muss der richtige Zeitpunkt sein, das heißt, der richtige Entwicklungsgrad muss da sein, aber auch in der Weltentwicklung muss der richtige Zeitpunkt da sein. Wenn ich zur Unzeit einen noch so guten Impuls hineinbringen will, wird es entweder nicht gelingen und das ist nur das Bessere, oder es wird irgendwie gelingen, aber eigentlich schädlich sein dann. Also zur Unzeit gerät hat er sozusagen. Das ist ganz wichtig, das erkennt er. Und dann sieht er aber auch, 7 Flammen übers Meer wieder kommen, also wieder offensichtlich die Seelen der Könige und Königinnen. 7 müssten eigentlich 6 sein. Wie viele Flammen sieht er?
Ja, der Moor.
Der Moor, ja. Ja, 7 Flammen, ja, auch der Moor, ja, genau. Also 7 Flammen kommen und lassen sich auf der Spitze des Turmes nieder. Und dann allerdings, das Meer war vorher ganz ruhig, ganz glatt, jetzt plötzlich kommt Sturm auf, das Meer wird aufgepeitscht, der Himmel verfinstert sich, der Mond wird von Wolken verdeckt, es wird stockdunkel und er schaut, dass er geschwind noch in den Turm hineinkommt, weil man sieht, da ist ja gar nichts mehr. Und dann schläft er immer ein. Legt sie auf seine Decke, er schläft dann eher relativ schnell ein, weil in dem Laboratorium gibt es auch ein kleines Brünnlein, das plätschert, also das plätschert in den Schlaf hinein, also wieder, aber wieder das fließende Wasser, wieder ätherische Kräfte. Also wir haben immer die großen ätherischen Kräfte draußen, das Meer, das jetzt plötzlich aufschäumt richtig, und drinnen dieses feine Plätschern und Rauschen dieses Brünnleins, das ihn einschläfert. Ja, das ist im Wesentlichen jetzt der 5. Tag. Also das Werk beginnt gerade erst.
Das Plätschern auch ein bisschen.
Bitte? Der Plätschern, ja, genau. Ja, da muss ein bisschen Luft drin sein, muss das nächste Mal wieder entlüften. Es war nämlich zwar aufgedreht, aber es war fast kalt. Aha. Ich habe dann den zweiten aufgedreht und plötzlich sind beide warm geworden. Also ich weiß nicht, ob der irgendwie dann...
Ja, geht zusammen.
Ja, irgendwie. Das ganze System sicher, also was weiß ich. Weil ich habe schon das Ding angeworfen gehabt. Das wird uns frisch werden.
Ja. Das kann schon sein, dass ich eine Zuleitung geben. Da rein, da raus und da so.
Ja, irgend so, ja.
Das ist ja eine
Ja, da durch den Hals geht
es. Haben Sie schon recht, haben das die verbunden Stühle?
Ja, irgendwie müssen es verbunden sein, weil er völlig unabhängig von unten wird der nicht kommen. Ja, also das Geplätscher ist wichtig. Also die Brünnlein spielen auch immer eine wesentliche Rolle. Das war ja auch beim Grab der Venus, wenn ihr euch erinnert, das war dreieckig und darauf stand ein Kesselchen, ein Kupferkesselchen, das getragen wird von
das drei andere.
Von den drei Tieren, also Adler, Löwe, Stier, und im Kesselchen die Engelsgestalt, also es sind die vier Sphinx-Tiere sozusagen, Tiere jetzt unter Anführungszeichen, weil das eine ja der Mensch ist, Mensch-Engel, wobei damit ja in Wahrheit auch erhabene Wesenheiten gemeint sind, weil im Grunde sind das diese Tierkreiswesenheiten, also Gott, namentlich die vier, die Eckpfeiler bilden, das sind ja Cherubim, also das sind die eigentlichen Tierkreiswesenheiten. Also die haben eine große gestaltende Kraft. Und das ist vielleicht auch wichtig zu betrachten bei dem Ganzen. Die Kräfte, die notwendig sind, um wirklich bis ins Materielle, bis ins Physische hinein umgestaltend zu wirken, sind die höchsten geistigen Kräfte. Also der Materie liegen eigentlich die höchsten geistigen Kräfte zugrunde. Rein Seelisches umzugestalten, das ist viel Geringeres dazu notwendig. Also da sind die Engelhierarchien, also Engel, Erzengel, Urengel von mir aus, reichen da aus dazu. Und dazwischen die Sphäre, zu der zum Beispiel auch die Elohim gehören, also die Schöpfergötter der Bibel, das ist die Ebene dazwischen, das ist die Materischen im Grunde arbeitet und aus dem heraus entwickelt. Aber die Höchsten, eben bis zu den Cherubim namentlich hinauf, Seraphim, stehen sogar noch ein bisschen drüber, die sind notwendig, damit das Physische gestaltet wird. Und namentlich sind auch die Throne wichtig, die Geister des Willens, weil die waren ja auch die auf dem alten Saturn, also der ersten planetarischen Verkörperung unserer Erde, die Throne, die Geister des Willens waren die eigentlich die Substanz hergegeben haben, die ihre Willenskraft geopfert haben und dieses Opfer an Willenskraft ist erschienen äußerlich als Wärme. Und das ist ein Zusammenhang, der nach wie vor besteht, also dort, wo Wille ist, wenn der ins Äußere tritt, äußert er sich als Wärme. Und da stecken auch immer diese Wesenheiten dahinter. Das heißt, namentlich dort, wo wir willensmäßig tätig sind. Das heißt, wir sind mit diesen Tierkreiswesenheiten, mit dem ganzen Kosmos in jedem Willensakt verbunden. Das ist ja einer der ganz wesentlichen Dinge, die der Steiner immer wieder beschreibt und warum er so wettert zum Beispiel gegen diese Vorstellung, da vom Hirnkastel aus wird zentral durchs Nervensystem werden die Muskeln gesteuert und angetrieben. Weil dann, das war ein vollkommener Autist, bei dem das der Fall ist. In Wahrheit ist der ganze Kosmos tätig drin, wenn wir den Arm heben. Das ist für uns halt so wahnsinnig schwer vorstellbar irgendwie. Und darin wirkt zum Beispiel unser Schicksal, unser Karma. Von der Peripherie her, das heißt aus dem, was uns von außen zukommt. Aber das ist der eigentliche Wille.
Ja. Wir haben, wie du von den Cherubinnen gesprochen hast, als Verwandler des Materiellen, kam mir der Gedanke, wir können das auch mit unserem Körper. Wir formen auch unseren Körper.
Ja. Aber wir tun's durch die Hilfe der Cherubim. Die wirken mit.
Ja,
weil wir mit unserem Bewusstsein schaffen es nicht.
Mit dem Willen.
Ja, mit dem Willen schaffen, aber eben da drin wir schaffen es durch den Willen dadurch, dass die Cherubim da mitwirken und sich in unseren Dienst stellen in gewisser Weise.
Ja, ja. Also so, wie soll ich sagen, so klein ist unsere Rolle im Materiellen nicht.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ganz im Gegenteil, weil
ich meine, wir sind klein jetzt im
Naja, wir sind klein als das Zipfel da, was man jetzt physisch sieht. Ja. Aber wenn ich jetzt diese Willenssphäre dazu zähle, die eigentlich ja von außen kommt, sozusagen, ja, die ist so groß wie der ganze Kosmos. Ja. Und das ist ja eigentlich nur der Brennpunkt, in dem sich diese Kräfte sammeln.
Ja.
Also das heißt, der Mensch ist ohne diese Verbindung mit dem ganzen Kosmos gar nicht denkbar in Wahrheit. Das ist nur halt heute die wissenschaftliche Meinung, weil das kann ich halt untersuchen. Und das ist auch der Grund, warum der Steiner so wettert gegen das Bild. Da kriege ich einen bloßen Automaten zusammen.
Ja.
Das ist nie ein menschliches Wesen, was da entsteht. Da könnte kein wirklicher Wille sich entfalten, nämlich kein wirklich kosmischer Wille. Und das ist ja tatsächlich also auch in der anthroposophischen Medizin immer noch so ein bisschen eine Problematik, mit der Aufgabe Steiners richtig umzugehen. Weil natürlich die ganze äußere Wissenschaft sagt, na klar, und da oben kommt die Steuerung, die Nervenimpulse, der das elektrisiert, den Muskel sozusagen, und dann bewegt er sich. Und da gibt es halt alle möglichen Steuerprogramme. Also sind wir so als Bio-Roboter oder irgend sowas. Und genau das Bild ist aber falsch. Auch wenn man theoretisch sowas bauen könnte oder versuchen könnte, fängt man ja an, schon so selbstbewegliche Roboter, die sehr unbeholfen gehen können. Bei Tierrobotermodellen geht es leichter mit den vier Achsen ein bisschen, die sind geschickter als weil die wirklich gehen können, das ist noch sowas von plump. Also von,
naja, wunderbar, für drei Räder reichen auch.
Ja, natürlich, also sowas kann man zusammenbringen, aber da wirkt eben nichts Geistiges, nichts Astralisches drinnen, weil dazu ist diese kosmische Weite notwendig, das macht eben den Unterschied. Bewegen kann sich bald was, aber das ist sozusagen aus dieser geistigen Schöpferkraft sich heraus bewegt, in der eben das ganze individuelle Karma, aber letztlich sogar das ganze Weltenschicksal drinnen liegt. Weil wir ja auch Teil dieses Weltenschicksals sind und das auch mittragen an einem Zipfel. Also nicht nur unser individuelles Karma, sondern wir tragen eigentlich auch das Weltenkarma mit. Und das heißt, in jeder kleinsten Bewegung, in jeder Fingerbewegung, in jedem Wimperschlag ist das drinnen.
Ja, ja.
Das ist das Wesentliche.
Der beste Computer kann höchstens ein Zerrbild seiner Firma sein, das ihn erzeugt.
Ja, genau. Hm? Ja, ja, ganz genau.
Also mehr ist er auf jeden Fall nicht.
So ist es. So ist es, ja. Also das ist sowieso also eine der Fragen, die einmal gelöst werden in unserer Zeit, weil wir sind natürlich jetzt total auf dem Sprung zu dem, was man künstliche Intelligenz nennt, und da ist ja sehr viel jetzt schon möglich und wird noch sehr viel mehr möglich sein, und es wird solche Roboter geben, die alles Mögliche können, weil es gibt jetzt schon Modelle dazu sozusagen, auch wenn manche noch ein bisschen ungeschickt sind oder was, aber es ist natürlich jetzt auch umgekehrt die Tendenz sehr stark, den Menschen aus diesem Robotermodell heraus zu erklären, und eben namentlich die Willenshandlungen aus dem heraus zu klären, und dann kommt man natürlich darauf, ja, das ist alles im Grunde was mechanisch-elektrisches,
was die Firma eingegeben hat.
Ja, ja, wobei natürlich die Programme oder die Abläufe drinnen so komplex sind, dass sie im Grunde nicht vorhersehbar mehr sind.
Ja, selbstlernend.
Selbstlernen kommt dazu und man baut das ja mittlerweile also eben mit künstlichen neuronalen Netzen, also das ist nicht wie ein üblicher Computer, sondern das ist halt dem Nervennetzen im Gehirn oder im menschlichen Organismus nachgebildet. Die sind genial dafür geeignet, für Lernprozesse. Also das sind im Grund wirklich so ein vernetztes System, wie die Nervenzellen mit den Synapsen, mit denen sie mit anderen Nerven verbunden sind und wo die Übertragung, die bewirkt, dass jetzt die nächste Nervenzelle auch aktiv wird, hängt davon ab, wie stark die Synapse ist. Also wenn sie sehr stark ist, dann wird das sofort ausgelöst. Wenn sie schwach ist, braucht es zumindest einen sehr, sehr starken Impuls, dass das geht. Und im Gehirn passiert das also auch durch die Gehirntätigkeit, werden auch diese Synapsen so modifiziert, dass sie stärker oder schwächer sind. Das ist nämlich nicht einfach einmal vorgegeben und bleibt ewig so. Es ist schon einmal vielleicht von mir aus genetisch vorgegeben, eine Grundausstattung, aber es verändert sich durch den Lernprozess. Also darin besteht er eben gerade. Also zum Beispiel gibt es die sogenannte Hebbsche Lernregel. Synapsen oder Nervenzellen, die gleichzeitig feuern, zunächst einmal zufällig oder aus einer bestimmten Situation heraus, neigen dazu, dauerhaft dann zu dem Zustand zu kommen, dass sie immer miteinander feiern. Also das heißt, wenn ich jetzt den Vorgang trainiere, ein paar Mal mache, wo eben zufälligerweise dann geht es schon automatisch, dass die zwei zusammenarbeiten. Und das sind dann nicht nur zwei, sondern Tausende vielleicht. Und so wird auf die Art lernt das System sozusagen, das ist automatisch reagiert, sonst probiert es halt alles Mögliche aus, es passiert alles Mögliche. Und
aber das, was sich bewährt, wird wiederholt.
Genau.
Hat eine größere Wahrscheinlichkeit
dann, genau. Und man hat auch die Vermutung, dass das eben mit den Bewusstseinsprozessen, also dass diese Prozesse dann ins Bewusstsein gespiegelt werden, zusammenhängt. Also gerade Aktivitäten, die synchron erfolgen, hängen mit dem Bewusstsein zusammen. Also wenn eine ganze Menge Nervenzellen gemeinsam feuern, dann, wenn das genügend sind, dann ist die Chance groß, dass der Prozess ins Bewusstsein gespiegelt wird. Weil diese elektrischen Prozesse, die bilden den Spiegel eigentlich. Das ist der ariemannische Spiegel, in dem sich das eigentliche Denken dann spiegelt. Aber damit es sich spiegelt, muss der Spiegel zubereitet werden sozusagen. Und das passiert dadurch. Weil das... Und das erklärt aber andererseits wieder, warum sich diese Denkprozesse sehr gut abspiegeln, auch in diesen Nervenprozessen, weil die sind not, die kann, das gehört zusammen. Also weil es ist eben anders als bei einem normalen Spiegel, wo man sieht, der ist halt einfach fix und fertig und man schaut sich rein. Da ist es ein Spiegel, der sich verändert und speziell zubereitet ist auf die besondere Situation.
Also das heißt, was ich vorher gesagt habe, dass er nicht mehr als dass das Geschöpf, das Künstliche nicht mehr als die Firma sein wird, ja. Stimmt jetzt auch nicht, das kann sich über die Firma...
Es hat von dort seinen Ausgangspunkt, aber es entwickelt sich darüber hinaus. Ja, es entwickelt sich darüber hinaus. Also es ist keineswegs, das war in der Anfangszeit der künstlichen Intelligenz, hat man versucht, das alles vorzuprogrammieren. Also da gibt es halt ein Programm und das hat 1000 Möglichkeiten und jetzt gibt es einen Entscheidungsprozess, der ist auch programmiert, also ist es A, ist es B, wenn es B ist, frage ich weiter, ist es BA, BB, BC und das ja. Aber das ist ein starres System im Grunde, selbst wenn du noch so viele Möglichkeiten hast. Das kann natürlich nicht wirklich was lernen. Aber da kommt ein Lernprozess in Gang, der nicht vorhersehbar ist, sondern der abhängt davon, was das System an Daten kriegt und wie es damit umgeht und was sie dann...
Welche Anforderungen...
Ja.
Das System bewältigen muss.
So ist es, ja. Mhm. So ist es. So ist es. Aber
na gut, also die Anforderung kann dann sein, sich über die ganze Welt zu verbreiten.
Ja, das.
Ich meine es jetzt ein bisschen.
Ja, ja.
Soll ich sagen, jetzt so greifbar.
Nein, nein, aber naja, ich meine, das ist ja der Punkt, da geht es eh hin. Ich meine, es geht ja jetzt schon in gewisser Weise hin mit Internet und die ganzen Geschichten, ja, die ganze Vernetzung. Es ist ein global vernetztes System und es wird es immer mehr werden. Und auch wenn einzelne Roboter von mir aus sind, hängen die am Netz dran und hängen mit dem zusammen. Vor allem, weil es ja logisch ist, weil jetzt macht ein Roboter bestimmte Lernprozesse durch. Mhm. Ich kann die Erfahrung aber natürlich sofort drüber kopieren zum nächsten. Das heißt, alle profitieren von dem Lernprozess jeder einzelnen Robotereinheit sozusagen. Ja. Und dadurch ist natürlich eine immens rasche Entwicklung da.
Das verstehe ich auch, warum Sie diesen Gedanken mit der Besiedelung von Planeten haben. Ja? Weil was ist, wenn die ganze Welt sozusagen ergriffen ist? Ja? Wo geht's weiter?
Wo geht's weiter? Ja, ja.
Zum nächsten Planeten.
Ja, ja. Nein, es gibt ganz konkrete Pläne dafür. Also das.
Vor 40 Jahren.
Ja, ja, die Idee ist schon lange her, aber mittlerweile gibt es schon sehr konkrete Entwürfe, wie das gehen könnte. Also nicht unbedingt, dass Menschen dorthin geschickt werden, weil das ist halt ein bisschen schwierig, weil das alles weit weg ist.
Mit Maschinen ging es.
Aber mit Maschinen ging es und vor allem, also man denkt so an so Mikrosonden. Mhm. Die kann man nämlich auch auf ziemliche Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Mhm. Das heißt, das wird nur eine halbwegs überschaubare Zeit, weil man muss denken, ja, der nächste Stern ist Alpha Centauri, glaube ich. Mhm. Also der ist so 4,2 Lichtjahre oder was entfernt.
Ja.
Also das heißt, mit Lichtgeschwindigkeit würde es schon 4,2 Jahre dauern, bis das dort ist. Gut, Lichtgeschwindigkeit erreicht man nicht ganz, aber wenn man 80% erreicht, ist es immer noch ein überschaubarer Zeitraum. Und solche Mikrosonden, die könnte man in großer Zahl dorthin beschleunigen. Man hat allerdings das Problem, wie bremst es ab? das ist das Problem. Weil da kann ich von hier aus nichts mehr tun. Das ist das große Problem. Und im leeren Raum, wo praktisch kein Luftwiderstand oder irgendwas ist, behält es dann die Geschwindigkeit bei.
Sie müssen halt sehr stoßsicher sein.
Ja, Alter. Das ist interessant. Also ich sage einmal, so ganz sind alle Probleme noch nicht gelöst damit.
Aber mir geht es jetzt darum, wo ist die Grenze? Und die Grenze ist da, weil weiter rauf, selbst wenn ich von einem Planeten zum anderen
rufe. Ja.
Und?
Ja. Ja, natürlich, aber.
Aber es ist das Gegenbild.
Es ist das Gegenbild, ja. Es ist absolut das Gegenbild. Das wächst so.
Auch hinaus.
Auch hinaus, ja. Aber das andere wirkt herein, also zumindest das Bild, wenn man das nehmen. Und das hängt viel mit den kosmischen Rhythmen zusammen. Daher ist in jeder einzelnen Willensbewegung sind die kosmischen Rhythmen drinnen. Das ist verbunden. Also das ist einer der Kernaussagen der Anthroposophie.
Dass natürlich, man also nicht, natürlich könnte man, entschuldige, wenn ich das noch anhänge, natürlich könnte man so Rhythmen kopieren und auch in das System einspeisen.
Ja, natürlich. Kopieren kann man alles. Nur ab dem Moment, wo es kopiert ist, kommt nichts Neues mehr rein. Das ist das Problem. Und damit kopiere ich eigentlich die Vergangenheit in Wahrheit. Ja. Und das ist genau das Ahrimanische. Das kann der Ahriman wunderbar. Er kann das kopieren, er kann von mir aus sogar die Kopie modifizieren.
Das meine ich, ja.
Das kann er ohne weiteres.
Dadurch entsteht auch was Neues.
Dadurch entsteht zumindest was, was noch nicht da war, sagen wir so. Aber der wirklich neue schöpferische Impuls, der von der Peripherie kommt, der kommt eben nicht rein. Das heißt, das wirklich Geistige kommt nicht hinein. Sondern es ist ein, im Grunde ein mechanisches Abbild, mechanisch jetzt im weitesten Sinn genommen, vergangener geistiger Wirkungen. Die kann ich ja reproduzieren. Vergangene geistige Wirkung, das ist so wie wenn ich ein Theaterstück aufzeichne und halt wieder abspülen kann. Und von mir aus mit einem Computer könnte ich es jetzt auch irgendwie verändern, wie ein Videospiel oder irgend so. Aber da kommt kein neuer, sind kein neuer Film raus in Wahrheit, nicht wirklich.
Naja, jetzt verstehe ich auch deine Aussage, dass die Zukunft eben in der Kreativen liegt, im Neuen.
Ja.
Die verstehe ich jetzt erst.
Ja.
Ganz oder so.
Ja.
Aber greifbarer.
Greifbarer, ja. Ich meine, es braucht schon die Stütze des, was sozusagen kristallisiert und das Alte einfach aufbewahrt wird. Das gehört mit dazu. Wenn es nur um Gestaltung ist, wäre für uns das Tempo zumindest viel zu groß. Also es ist auch gut, dass irgendeine Beharrungskraft da ist, die da immer wieder das Alte präsentiert. Aber es darf nicht das Übergewicht kriegen. Das ist der Punkt. Und der Ahrimann ist halt der mit diesen verfestigenden Kräften, also mit dem Festhalten eigentlich arbeitet. Aber wir brauchen ihn trotzdem. Also es darf nur nicht das Übergewicht kriegen. Ja. Aber es ist so täuschend und kann so leicht verwechselt werden mit dem E-Geistigen. Dann kann die künstliche Intelligenz mit dem verwechselt werden, weil die ganze Intelligenz, die bis jetzt sich lebendig aus dem Geist entwickelt hat, die kann ich damit nochmal abspülen im Grunde und in neuen Kombinationen.
In neuen Formen.
Das ist gar kein Problem. Aber da ist eben null Schöpferisches trotzdem drinnen, selbst wenn es neue Kombinationen sind. Ich kann nicht alle Kombinationen durchgehen, die es gibt, aber der wirklich schöpferische Impuls fehlt.
Das Luziferische bei den Menschen dazu, ja. Mit diesen Impulsen kann man das natürlich in wunderschöne Kleider dann
auch bringen. Ja, absolut. Absolut. Und heute ist eh das typische Zeichen, dass die luziferischen und arimanischen Kräfte intensiv zusammengespannt sind. Ich meine, jedes Handy, jedes Ding ist immer ein Lieblingsbeispiel. Da ist Hightech Ariman und oben habe ich die schönen Bilder und die faszinierend. Das ist der Luzi. Also Luzi realisiert mit Hilfe Ari. Und das zeigt natürlich, dass in Wahrheit, weil im Grunde sind die schon sehr gegensätzlich, da steckt bereits die dritte Widersacher-Hierarchie, die Asuras, dahinter. Das ist ein typisches Zeichen, also dass man oft gar nicht jetzt sagen, ist das jetzt luziferisch oder ist das arimanisch? Weil es ist sowohl als auch. Es hat beide Seiten drin. Und da wird es unheimlich schwer zu durchschauen dann. Weil auch bei der regelrechten Entwicklung ist es ja so, dass wir trotzdem auch immer mit den luziferischen, mit den arimanischen Kräften arbeiten und das Ich müsste sie ins richtige Gleichgewicht bringen. Was nicht so einfach ist. Weil das muss genau zusammenpassen. Die bestimmte luziferische Kraft braucht ein Gegengewicht durch eine ganz bestimmte arimanische Kraft. Nicht durch irgendeine. Also da geht es nicht um einen Zahlenwert, sondern das muss genau ausgetüftelt sein. Dann ist es ideal. Dann ist es also halt wie in der Statue des Menschheitsrepräsentanten, der Christus zwischen Luzifer und Ariman. Und die Asuras sind aber da das Gegenbild zum Ich eigentlich. Die halten jetzt auch den Luzifer und den Ariman in einem Gleichgewicht, aber halt in einem anderen, in einem, wenn es überhand nimmt, schädlichen Gleichgewicht. Und trotzdem ist es so, ein sehr fast täuschend lebendiges System, weil dieses Gleichgewicht immer neu einreguliert wird, aber jetzt durch die Asuras, eben nicht durch die Ich-Kräfte, nicht durch die eigentlich schöpferisch-geistigen Mächte.
Nein, es ist für mich schon schwierig zu unterscheiden, woher der Impuls kommt.
Ja, nein, es wird auch heute immer schwieriger, weil wirklich bei fast allem heute beide Impulse drinnen sind und es oft eh nur die Frage ist, welcher Anteil ist von dem einen und welcher ist von dem anderen. Das ist schwierig auseinanderzuhalten. Und das heißt, wir werden das sicher noch in dem Jahrhundert erleben oder wir vielleicht nicht mehr erleben, weiß ich nicht, aber wird diese Sorgen mit künstlicher Intelligenz, Robotik und so wird allgegenwärtig sein. Also spätestens Anfang des nächsten Jahrhunderts. Aber wahrscheinlich viel früher, weil es geht sehr rasch. Es geht sehr rasch. Wenn man denkt, diese Smartphones da, die iPhone oder sonst was, bitte 8 Jahre.
Ja, ja.
Gibt es das? Und heute ist es überall, ja. Omnipräsent.
Ja, ja.
Es ist fast nicht mehr wegzudenken.
Ja.
Das ist ja nichts, bitte, das ist nichts.
Jetzt muss man fast negativ denken und sich fragen, ob es nicht positiv wäre, wenn diese Entwicklung, diese wirtschaftliche Entwicklung nicht irgendwie auch verzögert würde.
Der Punkt ist,
mit der Erde sind wir eh schon so weit.
Das Problem ist eben, dass die ausgleichende geistige Entwicklung nicht mithält. Das ist das Problem. Und weil das Tempo, mit dem das andere fortschreiten kann, misst sich an dem halt, wie stark die geistige Entwicklung ist. Weil letztlich geht es ja für die Menschheit darum, dass, und das betrifft aber auch die ganzen Naturwesen, wenn der Mensch die Entwicklung, die er im Physischen machen kann, also die eben notwendig dazu ist, dass er sein Ich-Bewusstsein voll ausbildet, wenn die abgeschlossen ist, ist der Zeitpunkt da, wo die Erde sich vergeistigen kann. Also zunächst einmal den ätherischen Zustand und so weiter. Und der entscheidende Punkt ist nicht die Zeit im absoluten Maß gemessen, sondern eben haben wir, oder hat der Großteil der Menschheit zumindest dieses Ziel erreicht, dann kann diese Vergeistigung beginnen. Wenn die geistige Entwicklung zu langsam ist, besteht die riesige Gefahr, dass die Erde vorher vergeistigt oder von der anderen Seite sie zerstört wird, bevor dieses Ziel erreicht ist. Das ist die große Problematik. Und es ist fast abzuschätzen, dass diese technologische Entwicklung nicht zu bremsen ist. Nicht wirklich. Also, nehme ich auch nicht durch Gesetze oder was.
Nein, durch Gesetze.
Also, irgendwer macht es immer. Ich meine, jetzt war doch die ganze, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt heute in der Zeitung, in China haben sie jetzt ein Zwillingspaar geboren, das wo künstlich die Gene verändert wurden.
Und ich sagte, das war nicht nur in China,
aber da ist halt das erste Mal publik geworden, das ist wurscht, aber nur um zu zeigen, in dem Moment, wo es technisch möglich ist, wird es irgendwer irgendwo machen, und wenn es einer macht, müssen es alle machen, weil sonst glauben sie es an hinten auch. Und das heißt, diese Entwicklung hat noch dazu einen sehr stark beschleunigten Rhythmus drin, also es beschleunigt sich immer mehr, das sieht man ja, weil klar, mit der Menge der technischen Möglichkeiten, die ich habe, kann noch schneller die nächste Generation an technischen Geräten erzeugen, das multipliziert sich eigentlich, es ist ein exponentielles Wachstum im Grunde. Und das steht uns jetzt bevor mit allem, was künstliche Intelligenz und so betrifft. Die aber eben nicht wirklich kreativ-geistiges ist, sondern im Grund, in, sagen wir mal, genialer Weise, das alte Geistige in 100.000 neuen Kombinationen allerdings reproduzieren kann und damit den Schein des Geistigen erweckt. Und das ist gar nicht so leicht zu unterscheiden. Aber da ist eben nichts vom wirklich Geistigen drin, da ist natürlich auch nicht der Schicksalsgedanke und das alles drinnen. Roboter unterliegt nicht dem Karma. Das, und das heißt, er tut was, was vom Rest des Universums in Wahrheit abgekoppelt ist. Wird natürlich das arimanische Syrogatis zumindest an die weltweite Vernetzung, von dem Netz ist er dann abhängig. Aber das ist halt eben auch ein winzig kleines im Vergleich zu, dem, zu der ganzen kosmischen Größe. Unter dem Problem stehen wir aber. Dass also so künstlich intelligente Systeme sind heute ja schon, die viele Aufgaben übernehmen können und ja, nicht alles schlecht ist, weil man muss denken, sei es Zugverkehr oder sonst was, wo, durch was passieren die meisten Unfälle, auch Arbeitsunfälle oder so, durch menschliches Versagen heute.
Ja.
Also die wenigsten durch wirklich technisches Versagen. Das sind, und wenn es ein technisches Versagen ist, dann ist meistens die Ursache dafür vorhergehendes menschliches Versagen. Also das heißt, man wird das immer mehr ersetzen durch künstliche Intelligenz, es werden die Unfälle zurückgehen, wird keiner deswegen traurig sein, ist klar. Und
das Karma wird dann mit Gewehren und mit der Schlauben und mit der Stechen.
Ja, ja, genau, genau.
Das lässt sich auch nicht aufhalten.
Nein, das lässt sich dann nicht aufhalten, wenn nicht jedenfalls entsprechend geistig-moralische Entwicklung stattfindet. Also im Grunde ist diese praktisch nicht aufhaltbare arimanische Entwicklung eine riesige Aufforderung für die geistige Entwicklung. Und diese Kräfte sind auch nur deswegen heute so stark, weil starke geistige Möglichkeiten noch da sind. Die sind so stark da jetzt im Moment wie noch nie, könnte man fast sagen. Aber die weitesten Teile der Menschheit sind in Lethargie diesbezüglich. Also in einer Lethargie, die aber in einer äußeren Betriebsamkeit sich äußert. Und aber in einer geistigen Lethargie, die ist ganz stark und vor allem ist sie in Europa sehr stark. Das ist halt wirklich so, wie ich so gesehen, ich glaube es zum x-ten Mal, so wie bei den Rosenkreuzern, wie da der 30-jährige Krieg gekommen ist und den ganzen Rosenkreuzer-Impuls im Grunde dadurch in den Untergrund getrieben hat. So ist im 20. Jahrhundert, weil 20. Jahrhundert war ja zumindest bis zur Mitte, aber eigentlich in Wahrheit darüber hinaus eine riesige Katastrophe. Man denkt dann noch zum Schluss da den Balkankrieg und so. Man hat halt uns nicht so unmittelbar betroffen, darum sehen wir nicht, welche Dimension das trotzdem auch hatte. Und das sind natürlich auch die Impulse, die mit der Anthroposophie hereingekommen sind, einmal, naja, ich will nicht sagen, in den Untergrund gedrängt worden, aber zur Wirkungslosigkeit gebracht. Das spielt mit der Rolle.
Ja, sicher.
Spielt mit der Rolle. Und man muss auch heute sicher ganz anders umgehen damit. Also das heißt, es geht heute nicht mehr, überhaupt nicht mehr, dass man glaubt, dass ja gut, von Europa wird jetzt der Impuls ausstrahlen und dann ergreift in die Welt. Also es wird eher umgekehrt sein. Es wird uns eher
ergreifen.
Ja, also da hat sich die Situation ganz geändert. Und es gibt ja durchaus weltweit Leute, die sich schon auch damit beschäftigen und das ist, man kann erwarten, dass eher von dort die Impulse kommen, als dass sie von Europa kommen. Ich meine, wir müssen froh sein, wenn wir offen genug sind, die Impulse aufzunehmen. Und vielleicht sie dann in verwandelter Form wieder zurückzugeben, das mag sein, aber die eigentliche Geistigkeit Europas, die liegt ziemlich am Boden. Also die braucht eine dringende Blutauffrischung, ja, schon. Naja, gut, soweit der fünfte Tag. Der nächste Tag wird dann der entscheidende sein, der sechste Tag, weil das ist der Tag der Menschwerdung in der Schöpfungsgeschichte. Und das ist jetzt dann der Tag, wo es so eigentlich richtig ans Werk geht, den Menschen umzuschaffen, aus dem Geistigen heraus, aber wirklich bis ins Physische hinein. Bis ins Physische hinein. Also das ist der entscheidende und spannendste Tag, der sechste. Den heben wir uns fürs nächste Mal auf. Oder zumindest den Anfang davon. Der ist auch sehr, sehr breit geschildert natürlich. Weil wenn wir die ganzen 7 Stockwerke durchgehen und in jedem passiert etwas.
Jeder von den 7 kriegt eine Aufgabe? Oder ist das
eine Gemeinschaft? Es ist großteils Gemeinschafts, aber es gibt dann auch Sonderaufgaben. Ja, also der Christian Rosenkreuz ist dann mit 2 anderen besonders tätig. Also es gibt da Unterschiede dann auf jeden Fall. Also manche machen halt einfachere Dienste und manche die schwierigeren.
Selbst mit großer Fantasie gelingt mir nicht, ein Bild zu bekommen am sechsten Tag.
Nein, das ist...
Das ging mir aber bisher bei jedem.
Ja.
Den abgeschlossen haben.
Ist
unvorstellbar, bis weitergeht.
Ja, das ist richtig. Ist richtig. Und das liegt da in der Natur der Sache, weil dort, wo eben wirklich Geistiges tätig ist, ist es in dem Sinn nicht vorhersehbar. Nicht wirklich. Ich meine, man kann sagen, es gibt doch die Propheten, die künftige Zustände voraussehen, aber dann sehen sie etwas, was im Geistigen schon da ist. Und der Prozess geht so hinauf, dass da ist nicht einmal im Geistigen noch was da, sondern der schöpferische Impuls muss erst hereinkommen.
Im Moment.
Ja. Das heißt, es realisiert sich nämlich dieses Geistige im Moment des Tuns. Das kann natürlich, es geht dann schrittweise. Es realisiert sich zuerst in der Seelenwelt, in der Ätherwelt und zuletzt im Physischen. Also von mir aus, ab dem Moment, wo bereits in der Seelenwelt was sichtbar wird, ab dem Moment kann ich es erfassen.
Ja.
Aber das rein Geistige selber wird eben erst sichtbar, wenn es tätig ist, also zumindest im Seelischen tätig ist.
Selbst wenn ich im Seelischen sehe oder erfasse, wie du jetzt sagst, ja, weiß ich noch immer nicht, wie das Produkt dann ist.
Ja, genau.
Im Endeffekt
ganz genau. Dann weiß ich nicht einmal noch, wie es im Ätherischen sein wird und schon gar nicht, wie es im Physischen sein wird.
Also der Mann, der gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Also das heißt, dass der Löwe zum Beispiel so ist, auch physisch wie er ist, weiß ich ab dem Moment, wo der erste Löwe physisch in der Welt steht. Und daher ist so naiv das Bild natürlich, was man sich vorher gemacht hat, also der liebe Gott hat halt das alles geschaffen und der hat also vorher schon im Kopf gehabt, wie das ausschauen wird, genau. Das Bild stimmt natürlich hinten und vorne nicht.
Also wenn wir nichts wissen, dann ist das der normale Zustand.
Dann ist das der normale Zustand, ja. Dann ist es der normale Zustand. Das ist eine schwierige Problematik.
Ja, das einmal zu erleben, ja. Dass das der normale Zustand
ist. Ja, ist der normale Zustand. Darum ist ja eigentlich also die moderne Evolutionslehre, der größte Teil ist ja viel richtiger als viele andere Anschauungen. Sie erkennen nur nicht, wie viel Geist da drin wirkt. Aber es ist eben nicht so ein Geist, dass man sich vorstellt, der liebe Gott hat in seinem Architekturbüro das entworfen und jetzt wird es umgesetzt. Es ist die lebendige Geistigkeit, die Schritt für Schritt da tätig, schöpferisch tätig wird und wieder sehr neue Form einfallen lässt, die aus den vorhergehenden entwicklungsmöglich ist, die nicht da war, die nicht vorhersehbar ist, aber die im Möglichkeitsspektrum drinnen liegt. Und womit aber auch wieder Entscheidung getroffen wird, wie der Weg weitergeht. Und da realisiert sich Geistiges. Unmittelbar. Und im Schicksal ist es genauso. Ich meine, auch im Karma ist es im Grunde nicht so, dass du vorhersagen kannst, das und das wird passieren. Nein. Du kannst zwar ein Gespür kriegen, bringe mir karmisch das und das mit, aber wie das genau passieren wird, Weißt nicht, du kriegst schon ein allgemeines Bild, kannst kriegen, so eine Fähigkeit entsteht mittlerweile auch gerade. Also es kann sein, du tust jetzt etwas und es entsteht ein gewisses Bild, was der karmische, notwendige karmische Ausgleich vielleicht in einer nächsten Inkarnation sein wird. Aber die genauen Details nicht. Und es kann dann immer Änderungen geben, auch dass das ganz anders läuft.
Der Plan B.
Ja, weil der entweder kannst du sagen, er existiert immer schon, weil er alle Möglichkeiten umfasst und in dem Sinn
ist er nicht neu,
aber die sich dann konkret realisiert, die ist unvorhersehbar. Und die Allwissenheit Gottes bezieht sich auf die unendliche Vielfalt der Möglichkeiten, die drinnen sind im Grunde. Oder eigentlich sind es endlich viele, so wie es die begrenzte Welt betrifft, die äußere. Aber das ist also deswegen nicht klar, wie die einzelnen Schritte passieren und wie die ausschauen im Detail. Naja, also der sechste Tag wird aufwendig werden, auf jeden Fall.
Gut, wenn man sterben
ist. Genau, in diesem Sinne.
Danke.